Herzlich willkommen zum Rechenzentrum der Zukunft. Mein Name ist Bernhard Zimmermann. Ich bin bei Microsoft für den Vertrieb unserer Infrastrukturlösungen verantwortlich. Und ich möchte natürlich nicht nur die Leute im Saal hier begrüßen, sondern auch jene, die bei Livestream in Graz und in Innsbruck zugeschaltet sind. Ja, unterstützt werde ich heute durch meinen Kollegen
Peter Forster von der BSIT. Ich bin Senior Consultant und implementiere System Center Lösungen für unsere Kunden und werdenden Kunden natürlich. Sehr gut, Kommunikation ist wichtig. Man sieht eben, ja, bitte zu den Sessions kommen. Ja. Wir haben schon gestartet, kein Problem. Auch von mir ein herzliches Willkommen nach Graz und Innsbruck über den Livestream. Freut uns, dass Sie auch mit dabei sind.
Ja, was erwartet Sie in den nächsten 60 Minuten? Wir werden einmal einen Einblick geben, was generell so die Trends im IT oder im IT-Betrieb, im Rechenzentrum sind. Und wir werden dann auch einen Einblick geben, mit welchen Technologien hier Microsoft hier unterstützen und vor allem optimieren kann. Schauen wir uns mal kurz an, was sind die aktuellen IT-Trends? Also Microsoft hat mitbekommen, die IT befindet sich in einer Transformation, in einem Wandel. Das heißt, das Thema Cloud Computing ist so ziemlich in aller Munde, sei es jetzt klassisch Private Cloud Computing, sprich der Betrieb meines eigenen Rechenzentrums, hochstandardisiert, automatisiert, oder aber auch Public Cloud Dienste, wie zum Beispiel Microsoft auch hier ein Anbieter ist, und genau diese beiden Welten auch zu verheiraten, zum Beispiel zu einer sogenannten Hybrid Cloud, das sind genau die aktuellen Trends, die sich eigentlich die IT derzeit stellen muss. Das haben wir schon beim zweiten Thema, das Thema Anwendungsanforderungen. Aufgrund von Cloud Computing ändern sich natürlich auch hier die Möglichkeiten, respektive natürlich auch die Anforderungen dahinter. Das heißt, es sind so Szenarien zukünftig möglich. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Web-Applikation habe, könnte ich einen Teil meiner Webserver zum Beispiel in einem Public Cloud Rechenzentrum hosten und so zum Beispiel auch Reaktionszeiten, Latenzzeiten über den kompletten Globus zu realisieren. Aber meine Datenbank möchte ich vielleicht im eigenen Rechenzentrum betreiben. Das heißt, hier gibt es einfach neue Ansätze zukünftig, wie man hier Public- und Private-Cloud-Ressourcen in so einem Hybridverbund auch betreiben kann. Der dritte große Trend, den wir derzeit sehen, ist das Thema Consumerization of IT, auch das Thema Bring Your Own Device, wie es so schön heißt. Das heißt, die Mitarbeiter möchten nicht nur zukünftig mit ihrem eigenen Firmen-Laptop auf Firmen-Daten, Firmen-E-Mail, Firmen-Kalender zugreifen, sondern es geht auch sehr stark Richtung mobile Geräte. Sprich, ich möchte mit meinem Smartphone zugreifen, ich möchte mit meinem Tablet-Computer zugreifen. Und um das zu bewerkstelligen, sind hier natürlich neue Maßnahmen, neue Themen im Rechenzentrum erforderlich. Das haben wir auch schon beim vierten großen Bereich, nämlich das Thema Daten. Wir wollen hier auf Daten zugreifen, das möglichst gesichert, auch von Geräten, die vielleicht nicht dem Unternehmen gehören. Das heißt, auch hier müssen wir zukünftig auf diesen Trend reagieren. Und ein zweites großes Thema ist das Thema Datenexplosion. Also wir sind derzeit ein Wachstum pro Jahr im zweistelligen Bereich. Das heißt, hier ist die IT natürlich auch gefordert, entsprechenden Speicherplatz mit innovativen Technologien, Software-Technologien auch zur Verfügung zu stellen. Und wenn man sich jetzt diese vier großen Trends einmal betrachtet, dann kommt man sehr schnell drauf, dass man eigentlich in Zukunft die sogenannte Pooled Resources brauchen wird. Das heißt, ich komme hier nicht mehr aus, einfach ich stelle Hardware hin und erfülle jetzt die neue Anforderung, sondern ich möchte meine Hardware-Infrastruktur auch poolen. Das heißt, meine Rechenleistung, die Compute-Power möchte ich poolen. Da gelingt uns schon sehr viel mit der Virtualisierung in diese Richtung. Auch das Thema Storage zu poolen, das heißt, einen großen Pool zu haben und hier flexibel auf neue Anwendungen auch zu reagieren. Und natürlich das Thema Netzwerk ist ein großes Thema, weil mittlerweile auch sehr viel Storage-Verkehr neben dem klassischen Netzwerkverkehr auch hier über das LAN zum Beispiel, über das Netzwerk zur Verfügung gestellt wird. Um das Thema Cloud Computing einmal ein bisschen zu hinterleuchten, habe ich hier auch eine Studie mitgebracht von IDC, die ich jetzt auf den österreichischen Markt Bezug nimmt. Das heißt, IDC hat hier eine Studie, eine Umfrage durchgeführt, über 130 CROs in Österreich, im privaten und im öffentlichen Bereich, und das vom Mittelstand bis zum Großkunden. Das heißt, man hat hier einen sehr schönen Überblick, wie sich eigentlich Österreich mit dem Thema Cloud Computing derzeit beschäftigt. Die erste Frage war da drinnen an die CIOs, ob eigentlich die Auslagerung in Richtung Cloud überhaupt ein Thema oder zweckmäßig ist. Und interessanterweise, also fast die Hälfte mittlerweile sieht das schon als zweckmäßig an. Das heißt, das Thema Cloud Computing ist nicht mehr was, was wir vielleicht vor 2-3 Jahren noch so als Vision dargestellt haben, sondern das sind bereits Themen, die Realität sind und die hier in den Unternehmen auch relevant werden. Dann interessant war mal so die Argumentation dahinter. Das heißt, es wurde mal abgefragt, was sind denn eigentlich die Argumente, die aus Sicht des CIOs dafür sprechen, um das Thema Auslagerung mit der Cloud in Angriff zu nehmen. Top 1 Thema kommt natürlich sehr aus dem finanztechnischen Bereich heraus. Ich möchte nur das bezahlen, was ich wirklich verwende. dass hier auch das Thema nicht unbedingt hohe Upfront-Investitionskosten zu haben, sondern vielleicht einfach mitzuwachsen, vielleicht auch mit der Applikation mitzuwachsen. Das zweite große Thema ist, ich möchte schnell Rechenleistung haben, wenn ich sie brauche. Ich denke da nur zum Beispiel an den Spritpreisrechner, den es vor etwa ganz 2 Jahren da mal gegeben hat. Es war ein Riesenhype um den Spritpreisrechner, jeder wollte sich den anschauen. Was ist passiert? Das ist, glaube ich, am ersten Tag zusammengekracht, weil einfach die Hardware nicht dafür ausgelegt war. Das heißt, hier haben wir natürlich mit dem Thema Cloud Computing eine bessere Situation, weil ich kann relativ schnell mit neuen Ressourcen hier arbeiten und verhindere im Prinzip, dass solche Vorfälle passieren.
Und das Tolle ist, für solche Spitzenleistungen muss ich nicht Hardware bei mir anschaffen, sondern ich kann sie aus der Cloud heraus nutzen und, wenn ich sie nicht mehr benötige, wieder zurückgeben, sprich die Rechenleistung wieder reduzieren auf den täglichen Betrieb.
Exakt, das ist ein Riesenvorteil, den wir täglich, sag ich mal, bei unseren Kunden auch sehen, die bereits solche Technologien einsetzen. Und das dritte große Argument kommt wieder sehr stark aus der Finanzwirtschaft, der Finanzwelt heraus. Ich möchte meine CapEx reduzieren und mehr OpEx machen. Sprich, ich möchte keine Investitionskosten upfront haben. Ich möchte nicht einen Haufen Hardware da ins Rechenzentrum reinstellen, um vielleicht mal irgendwann diese auszulasten, sondern möchte wirklich nur das zahlen, das ich letztendlich auch verbrauche, dass hier mehr in die operativen Kosten reinkommt. Dann haben wir mal angeschaut, was ist eigentlich die Nutzung? Das heißt, wer nutzt denn eigentlich effektiv schon das Thema Cloud in Österreich? Das haben wir unterteilt in die Private Cloud, sprich das eigene Rechenzentrum, hochstandardisiert, hochautomatisiert, gegenübergestellt der Public Cloud, sprich Dienste von einem Outsourcer wie zum Beispiel Microsoft. Interessanterweise sind bereits über ein Drittel der Kunden, der befragten CEOs, nutzen bereits Private Cloud Technologien im eigenen Unternehmen. Was aber für mich noch überraschender war, war eigentlich, dass schon fast 30% auch Public Cloud Dienste bereits nutzen. Das heißt, das spiegelt auch schon wieder, dass das Thema Cloud Computing nicht mehr die klassische Vision ist, wie wir es vor 2-3 Jahren hatten, wo man begonnen hat mit dem Thema, sondern das Thema ist bereits gelandet, das wird effektiv in den Unternehmen auch in Österreich verwendet. Beim nächsten Thema wurde dann abgefragt, was sind denn eigentlich die technischen Aspekte für die Auswahl so einer Cloud-Plattform dahinter. Da waren einmal so Themen drinnen, wie zum Beispiel, ich möchte offene Standards verwenden. Das heißt, Schnittstellen hier standardisiert vom Cloud-Anbieter zu haben. Das kann jetzt sein, eben ein Cloud-Anbieter wie Microsoft oder auch genauso ein Hoster, der im eigenen Land agiert. Die einfache Migration von Applikationen, das heißt im Worst Case wirklich einfach nur die komplette virtuelle Maschine zu nehmen. Aber auch so Themen wie Vereinfachung des Betriebs, vor allem in die Richtung auch Auslagerung von, sagen wir mal, von Technologien, von Applikationen, die nicht unbedingt mein Kerngeschäft sind. Es gibt zum Beispiel von uns Kunden, die haben gesagt, okay, für uns ist das Kerngeschäft nicht der Betrieb von einer E-Mailing-Plattform, von einer Calendaring-Plattform. Sowas hätte ich gern beim Outsourcer ausgelagert, weil das ist nicht mein Kerngeschäft, sondern ich möchte mich wirklich mit meinen Kernapplikationen beschäftigen. Zum Beispiel im Krankenhausumfeld, klassisch so ein Krankenhausinformationssystem. Das wäre was ich natürlich selbst betreiben möchte, ist ein Kernprozess. Aber ich möchte mich eigentlich nicht darum kümmern, ob jetzt vielleicht die Verwaltung hier Termine vereinbaren kann oder nicht. Automatische Skalierung, da haben wir schon kurz angesprochen, dieses Thema Richtung dem Spritpreisrechner, hier natürlich auch Ressourcen zur Verfügung zu stellen, wenn ich sie brauche und wie du auch richtig gesagt hast, auch wieder wegzunehmen, wenn ich sie nicht mehr brauche und auch nicht mehr dafür bezahlen zu müssen. Das heißt, gerade das Thema Skalierung, vor allem auch automatisiert, ist natürlich ein großes Thema, was den CIOs hier im Bereich der Cloud-Plattformen bei der Auswahl ein Thema ist. Vereinfachung der Anwendungsentwicklung. Da haben wir vor allem sehr stark im Moment die Nachfrage von Entwicklungsplattformen. Das heißt, Entwickler möchten nicht mehr unbedingt jetzt selbst bei der IT diese Ressourcen anfragen müssen, dann warten ein paar Wochen, bis sie die Ressourcen bekommen, sondern die wollen einfach ihre Ressourcen, ihren Datenbankserver, ihren Webserver direkt in einem Public Cloud Bereich provisionieren können und wenn sie es nicht mehr brauchen, auch wieder deprovisionieren. Das heißt, damit auch die Entwickler hier relativ schnell auch, sagen wir mal, Anwendungen entwickeln können und nicht unbedingt auf Ressourcen warten müssen, die im Rechenzentrum vielleicht noch gar nicht vorhanden sind. Da hat man aber technische Aspekte dabei, zum Beispiel Betriebssystemzugriff soll möglich sein, aber interessant ist natürlich auch das Thema Betriebssystem wird verwaltet vom Anbieter. Das heißt, der Anbieter übernimmt dann die Verantwortung, dass die Systeme gepatcht werden, dass die Systeme auf aktuellen Stand gehalten werden, dass man versucht auch hier gewisse Routinetätigkeiten weg von der eigenen Mannschaft zu bekommen, damit sich die wirklich auf die Kernprozesse im Unternehmen fokussieren können. Ja, und letztendlich, das hat mich auch ein bisschen überrascht, war das Thema große Anzahl an Services. Das heißt, offensichtlich sucht auch hier die Mehrheit der CIOs hier nach Anbietern, die mehr oder weniger eine große Anzahl von Anwendungen, Applikationen hier anbieten können und nicht nur die klassischen Nischenanbieter. War interessant. Jetzt habe ich natürlich überlegt, um zurückzukommen zum Rechenzentrum der Zukunft. Was bedeutet das eigentlich für unser Rechenzentrum der Zukunft? Was stecken da für Themen dahinter? Ich bin eigentlich auf die vier Blöcke hier gekommen. Ein großes Thema ist hier Standardisierung. Das heißt, nicht nur standardisierte Schnittstellen, sondern generell auch meine Services, die ich als Rechenzentrum anbiete, zu standardisieren, vielleicht niederzuschreiben und hier in einem Servicekatalog auch zu verwalten. Das heißt, auch das Thema Service Management spielt da natürlich eine große Rolle dahinter. Automatisierung ist eines der zweiten großen Blöcke, nicht nur im Bereich der Skalierung, sondern auch wieder im klassischen Routine-Tätigkeiten im Rechenzentrum. Zum Beispiel Patchen von Cluster-Systemen, das ist was, was ich im Prinzip voll automatisieren kann. Da braucht im Prinzip kein Administrator mehr, die Maschinen händisch runterfahren, verschieben, patchen etc. Ja, letztendlich auch Self-Service. Wir haben gesehen, das Beispiel mit den Entwicklern, die sich vielleicht selbst gewisse Maschinen provisionieren wollen, sei es jetzt der Datenbankserver, sei es jetzt Webserver, was auch immer dahinter steckt, das sollten die im Idealfall gleich bei Self-Service erledigen und die IT-Mannschaft muss das vielleicht nur mehr genehmigen. Das heißt, auch solche Themen in Richtung Self-Service sind ein großes Thema im Rechenzentrum der Zukunft beziehungsweise im modernen Rechenzentrum. Ja, und last but not least, wir sind ja nicht nur im eigenen Rechenzentrum, sondern wir haben vielleicht auch Public Cloud Ressourcen nutzen, das heißt hier das Thema Hybrid Cloud, die Vereinigung von meinem klassischen On-Premise, meinem eigenen Rechenzentrum, mit den Public Cloud Ressourcen, um hier zum Beispiel neue Anwendungsszenarien auch zur Verfügung zu stellen. Wie ich schon kurz angesprochen habe, zum Beispiel das Thema mit den Webservern, die halt dann vielleicht bei einer Microsoft gehostet werden, aber die Datenbank bleibt bei mir im eigenen Rechenzentrum. Gut, schauen wir vielleicht einmal kurz zurück, was macht Microsoft vielleicht in dem Bereich Cloud Computing? Also Microsoft betreibt, sagen wir mal, die weltweit größten Services, die es überhaupt gibt. Ich glaube, mit einem Service hat schon jeder Kontakt gehabt. Das nutzen derzeit über 700 Millionen Devices. Das ist Windows Update. Das heißt, das ist schon ein Service, das Microsoft sehr lange betreibt und auch hier sehr hohe Anforderungen hat. Es gibt natürlich noch weitere, wie zum Beispiel Hotmail, das glaube ich seit 86 passiert. Das ist der gratis E-Mail-Dienst von Microsoft und es geht natürlich weiter Richtung Business-Applikationen, Office 365 mit Exchange in der Cloud, SharePoint in der Cloud etc. Das heißt, Microsoft beschäftigt sich mit dem Thema Services, Public Cloud Services schon relativ lange. Und das Interessante, um den Bogen auch wieder zum Rechenzentrum zu spannen, wir beschäftigen uns auch aktiv mit der Entwicklung von Rechenzentren. Das heißt, nicht nur mit den Services, mit der Software, sondern wie entwickeln wir Rechenzentrumstechnologie weiter. Darf ich da vielleicht noch kurz einmal ein Beispiel nehmen? Ich war im April letzten Jahres in Dublin. Also Dublin ist ein großer Standort von Microsoft, wo eines der beiden Rechenzentren im EU-Raum läuft. Das zweite läuft in Amsterdam. Und das Interessante war, man hat da vier, sagen wir, separate Rechenzentren. Und wir haben dort eine Führung bekommen und sind einmal durchgegangen durch diese Rechenzentren. Wir sind einmal in den ersten Raum reingegangen, so klassisch, wie man sich erwartet, da stehen Rack neben Rack mit ganzen Systemen drinnen, so wie man es klassisch aus dem Rechenzentrum kennt. Das geht dann weiter, im zweiten Rechenzentrum war noch relativ gut gefüllt, im dritten Rechenzentrum war da schon ein bisschen weniger und das vierte Rechenzentrum war fast leer, also war vielleicht nicht einmal die Hälfte war da an Systemen drinnen. Und habe ich den Führer dort gefragt, wie schaut das eigentlich aus, da habt ihr noch genug Platz? Da habe ich gesagt, nein, wir haben überhaupt keinen Platz, wir bauen da gerade nebenan, da haben wir eine riesen Baustelle. Ich sage, wieso baut sich da jetzt aus, ihr habt da noch Platz und dann das Rechenzentrum ist voll. Und dachte, okay, wieso kann das voll sein, wenn der Platz noch da ist? Sagt dann, es ist ganz einfach. Wir haben eigentlich kein Problem mit der Kühlung. Sage ich, okay, aber das wäre jetzt das, was mir als erstes eingefallen wäre, Kühlung natürlich, weil mit den hochintegrierten Systemen, die erzeugen natürlich entsprechend Wärme. Sagt dann, Kühlung ist eigentlich nicht das Problem, weil wir haben zu Spitzenzeiten im Sommer Höchsttemperaturen von 21 Grad. Das heißt, die kühlen dort klassisch mit der Außenluft, da gibt es keine Kühlaggregate im herkömmlichen Sinn. Und das Interessante ist, die Limitierung für diese Rechenzentren ist der Strom. Das heißt, die Microsoft bekommt nicht genug Strom in die Rechenzentren hinein, um diese hochintegrierten Systeme zu betreiben. Das war für mich eine interessante Erfahrung. Und er hat gesagt, ja, das ist eigentlich auch der höchste Kostenpunkt, den die Microsoft derzeit in den Rechenzentren hat und auch den größten Hebel hat, nämlich genau diese Energiekosten zu reduzieren und zu optimieren. Und deswegen gibt es auch Technologien, die uns bei uns natürlich auch in unseren Serverprodukten einfließen, um so viel wie möglich aus der vorhandenen Hardware rauszuholen, hoch zu integrieren, Richtung Netzwerktechnologien, Richtung Storage-Optimierung, um einfach Energiekosten zu reduzieren. Und aus dem ganzen Gedanken heraus entstehen eigentlich auch unsere Produkte. Und ein Teil davon, das werden wir dann später ein bisschen sehen, ist auch bei uns in den Windows-Server reingeflossen. Das heißt, Microsoft ist hier sehr aktiv in dem Bereich, entwickelt selbstständig Technologien weiter, gemeinsam mit unseren Partnern. Und das letztendlich fließt dann auch wieder in Technologien rein, die sie im eigenen Rechenzentrum auch betreiben. Die Basis, um solche Dienste letztendlich auch zu betreiben, ist das Microsoft Cloud Betriebssystem. Was steckt da dahinter? Die Idee ist, ich habe jetzt da meinen Service laufen, zum Beispiel auf einer virtuellen Maschine und komme jetzt zum Beispiel drauf, hoppala, ich habe einen Engpass, wieder ein Beispiel Spritpreisrechner, aber vielleicht sogar ein anderes Beispiel. Microsoft als klassischer Großkonzern macht auch solche Mid-Year-Career-Discussions. Das heißt, wir machen halbjährlich ein Mitarbeitergespräch und das wird bei uns auch auf den Systemen dokumentiert. Jetzt kann man sich vorstellen, Microsoft hat doch relativ viele Mitarbeiter weltweit sitzen und alle brauchen genau immer in einem Zeithorizont von 2 Wochen diese Systeme und das ganze Jahr über eigentlich nicht. Was hat Microsoft gemacht? Sie hat einfach die ganzen Hardware-Ressourcen, die früher notwendig waren, um das Service zu betreiben, einfach in das Microsoft Public Cloud Service hochgelagert. Das heißt, im Normalfall, wenn das Service nicht benutzt wird, sprich unter einem Jahr, läuft das einfach auf minimalster Last und genau dann, wenn die Mitarbeitergespräche stattfinden, in diesen 2 Wochen, werden die Maschinen hochgefahren und wird im Prinzip die Ressource dynamisch im Microsoft Public Cloud Rechenzentrum zur Verfügung gestellt. Und um solche Szenarien überhaupt das zu ermöglichen, haben wir das Cloud-Betriebssystem bei Microsoft. Es geht im Prinzip darum, Sie haben zum Beispiel eine virtuelle Maschine, die läuft jetzt bei Ihnen im linken Bereich on-premise im eigenen Rechenzentrum. Und wenn jetzt draufkommt, hoppala, ich habe eigentlich irgendwo einen Ressourcenengpass, nehme ich diese Maschinen und schiebe sie zum Beispiel automatisiert Richtung Microsoft in das Microsoft-Rechenzentrum oder ich schiebe sie in ein Hosting-Rechenzentrum. Das Interessante dabei ist, dass ich hier meine ganzen Konfigurationen von der virtuellen Maschine mitnehme. Das heißt, ich nehme hier meine Netzwerkkonfiguration mit und ich nehme auch, und das ist eigentlich noch viel wichtiger, die ganzen Identitäten mit. Das heißt, der Mitarbeiter authentifiziert sich nach wie vor gegen ihr Active Directory und kriegt das eigentlich gar nicht mit, ob das Service jetzt in dem eigenen Rechenzentrum läuft oder ob das vielleicht zufällig vor 5 Minuten ins Microsoft-Rechenzentrum verschoben ist. Das heißt,
hört mich? Ja, jetzt besser. Bernhard hat gerade angesprochen, eben das Cloud OS. Hat irgendjemand eine Idee, was das ist? Windows Server 2012. Das heißt, wir sprechen von einer Technologie, die heute verfügbar ist. Diese Technologien und welche Ansätze verfügbar sind, werden wir weiter noch vorstellen. Du hast nur eben das Wort Windows Server 2012 noch vergessen gehabt. Darum wollte ich das kurz noch einwerfen.
Okay, sehr gut. Gut, ja, wie gesagt, CloudOS bei Microsoft ist der Windows Server 2012, das verbirgt sich dahinter. Und eben das Interessante daran ist, wir brauchen im Prinzip hier einen gemeinsamen Nenner. Das ist im Prinzip bei uns die Hypervisor-Technologie. Das heißt, die Virtualisierungstechnologie ist der Layer, den wir brauchen, um virtuelle Maschinen ohne Unterbrechung, ohne dass der Mitarbeiter mitbekommt, von einem Rechenzentrum in ein anderes Rechenzentrum zu schieben. Egal, ob das jetzt bei Microsoft ist, in einem anderen Rechenzentrum bei Ihnen oder vielleicht sogar bei einem lokalen Hoster. Das heißt, hier ist die Basisplattform, halt die Hyper-V-Technologie, um auch letztendlich auch die ganzen Konfigurationen nahtlos mitnehmen zu können. Ja, und was jetzt genau hinter dem Windows Server 2012 sich verbirgt, da wird der Peter nochmal kurz einen Einblick geben, weil der Windows Server, sagen wir mal, doch etwas neuere Technologie ist, die wurde vor circa einem halben Jahr gelauncht. Und Peter, bitte gib uns mal einen kurzen Einblick, was da technisch dahinter steckt an Neuerungen.
Ja, der Windows Server 2012, das weiterklicken. Ja, danke. Technik, ich habe eher Software. Ja. Windows Server 2012, ja, ist natürlich mehr als Virtualisierung. Wir haben vor ein paar Jahren noch über Hypervisor-Themen gesprochen. Ja, da war es noch ein Thema eben, was ist der bessere Hypervisor, wie viel Platz belegt ein Hypervisor. Heute nutzt jeder einen Hypervisor und vorzüglich natürlich den aus Windows Server 2012. Er bietet einige Vorteile, darunter unter anderem eine großer Vorteil von der Netzwerkvirtualisierung oder Hyper-V ist die Netzwerkvirtualisierung. Die Netzwerkvirtualisierung bietet mir die Möglichkeit, meine virtuelle Maschine mit meinen privaten Adressen aus meinem Netzwerkbereich in die Cloud zu schieben. Das heißt, ich habe dort den gleichen IP-Adressbereich zur Verfügung, wie ich es on-premise in meinem Rechenzentrum habe. Wie funktioniert das? Es wird sozusagen außen auf der Maschine eine Rechenzentrums-IP aufgeschaltet und intern weiterhin aber Ihre private IP-Adresse verwendet. Damit werden Sie mit Ihren Maschinen völlig frei, was die Platzierung betrifft. Sie sind nicht mehr eben auf Layer 2 Netzwerkebene irgendwo begrenzt, damit Sie die Maschinen in einem Rechenzentrum betreiben und im anderen können Sie es schon gar nicht mehr starten, weil Sie einen anderen Netzwerkbereich haben. Und diese Technologie ist in Windows Server 2012 integriert. Shared Nothing Live Migration. Mit Hyper-V-Replikation und Shared-Nothing-Live-Migration können Sie Maschinen zwischen Host-Systemen hin und her verschieben. Ich möchte fast sagen, wie es Ihnen lieb ist. Das heißt, Sie sind nicht mehr abhängig davon, dass ein zentrales Storage-System verwendet wird. Es ist egal, welches Storage-System dahinter steht. Sie brauchen einfach nur einen sogenannten JBOD, wie es früher nochmal geheißen hat, ein Just a Bunch of Disks, und die haben sie in ihrem Server verbaut und können dann aber auch Rufverfügbarkeit mit Hilfe von Hyper-V und Replikation bereitstellen. Ja, Ressourcenerfassung und Quality of Service. Immer wichtiger ist es, die Applikationen und Anwendungen, die für mich wichtig sind, präzise zu steuern und präzise mit Quality of Service zu versorgen. Auch hier gibt es viele, viele Neuerungen in Windows Server 2012.
Das ist vielleicht auch ganz interessant, weil viele von unseren Kunden sind da gerade in einer Transformation vom klassischen Cost-Center zum Profit-Center hin. Das heißt, sie wollen zukünftig auch Rechenleistung und gerade Cloud-Technologien, auch Private-Cloud-Technologien, sind ja dafür gedacht, diese Kosten, die entstanden sind in IT, dann letztendlich auf andere Kostenstellen umzurechnen, um hier wirklich in ein Profit-Center zu kommen. Das sind natürlich auch Basistechnologien, die uns in der, sagen wir mal, im klassischen Betriebssystem vorhanden sind, die man dann letztendlich auch für die Weiterverrechnung der Ressourcen heranziehen kann.
Skalierbarkeit. Zur generellen Skalierbarkeit unter Hyper-V habe ich später noch Folien vorbereitet dazu. Das CloudOS Windows Server 2012 ist bereit für alle Herausforderungen, die es im Bereich der Ressourcenbelastung gibt. Wie gesagt, Sie werden später noch Details in einer Folie sehen, eben wie weit die Skalierbarkeit nach oben getrieben wurde. Ich sagte immer so schön, ja, für den österreichischen Mittelstand genügt es jetzt und auch die Großen können wir jetzt abdecken. Die Services, ja, und Rechenzentren mit anderen Data Centers zu verbinden, ist ein wichtiger Aspekt dabei. Wir haben jetzt technisch die Möglichkeit, Maschinen zwischen Netzwerken zu transportieren, zwischen Data Centers zu transportieren, aber ganz wichtig ist es natürlich für den Endanwender, dass der weiterhin seinen bekannten Benutzernamen Passwort verwendet, dass ein Single Sign-On stattfindet. Ja. Und genau das wird auch mitgeliefert. Mit den Active Directory Federation Services gibt es eben die Möglichkeit, ein Single Sign-On, eine Identität zu haben, und mit Hilfe von virtuellen Smartcards auch eben dahingehend, dass eine physische Smartcard nicht mehr zwingend notwendig wird, die über virtuelle Zertifikate abgedeckt wird. Ja, zur Skalierung, das habe ich kurz angesprochen. Sie sehen hier die Zahlen, die Windows Server 2008 R2 konnte. Für die, die das im Einsatz hatten, sind vielleicht auf einzelne Grenzen gestoßen. Die größte mir bekannte Grenze bei unseren Kunden auch war die Limitierung auf 4 virtuelle CPUs in einer VM. Ansonsten sind die Zahlen relativ groß bereits gelungen in Server 2008 R2. Sie sehen, 1 Terabyte Arbeitsspeicher war auf der physischen Maschine möglich. Die 64 GB Memory waren zum Teil eine Limitierung.
Kurzer Sidestep zu diesem Thema, also die schon länger mit Microsoft-Technologie arbeiten und vielleicht aus dem Windows Microsoft SQL Server in Betrieb haben. Früher war immer so die Empfehlung von Microsoft, große Datenbanken bitte physikalisch betreiben und nur kleinere Datenbanken virtuell zu betreiben. Das war genau einer der Gründe, weil wir eigentlich im Hypervisor nicht mehr als 4 Prozessoren konnten. Und ich sage, für große Datenbanken sind 4 Prozessoren eigentlich viel zu wenig. Das heißt, mittlerweile gibt es auch hier keine Limitierung mehr. Microsoft sagt auch mittlerweile jetzt generell große Datenbanken auch ohne Probleme zu virtualisieren. Das heißt, auch hier hat sich die Empfehlung von Microsoft geändert, um eben auf Rechnung zu tragen, dass wir hier massiv die Skalierung erweitert haben und jetzt eigentlich keine Angst mehr haben von großen Workloads. Vielleicht nur kurz eine Erwähnung dazu. Es gibt auch, ich glaube, um 13 Uhr einen Slot. Wie betreibt man die zweitgrößte Datenbank der Welt, die hier in Österreich steht? Also vielleicht mal ins Programmheftel reinschauen. Das ist vielleicht auch ganz interessant, mal in den Bereichen Erfahrungen zu sammeln.
Bestimmt. Ja, eine weitere großer Schritt nach vorne ist, sind natürlich die virtuellen CPUs. Wir unterstützen jetzt mit Server 2012 64 virtuelle CPUs. Dass wir 64 Cluster-Nodes können und bis zu 8000 virtuelle Maschinen, erwähne ich jetzt nur nebenbei. Das ist so, denke ich, für den österreichischen Mittelstand genau das, dass er jetzt die Kapazitäten entsprechend erweitern kann. Ja? Also wir haben jetzt die Ressourcen, wir haben jetzt die Möglichkeit, auch wirklich große Cluster zu bauen. Wer den neuen Fedora Cluster Manager von Windows Server 2012, da vielleicht kurze Publikumsfrage, wer setzt Windows Server 2012 bereits ein? Sehr schön. Meine Hand geht natürlich auch nach oben. Auch wir als BSIT haben bereits selber unsere Infrastruktur natürlich auf Server 2012 in Betrieb und viele unserer Kunden setzen bereits Windows Server 2012 ein, vor allem im Hyper-V-Umfeld, da es dort einige sehr gute Neuerungen gibt. Ja, effizientere Nutzung bestehender Hardware und Investitionen. Windows Server 2012 bringt viele Neuerungen, wirklich sehr viele Neuerungen mit sich, die tiefgehend eigentlich in die Infrastruktur eingreifen. Wenn man sich das Thema Datenvolumen, Datenspeicher, Datenmengen ansieht, dann denke ich, wissen alle, dass der Weg der letzten Jahre hinauf gewesen ist. Also ich kenne keinen Kunden, wo die Datenmenge wirklich gesunken ist. Und genau dahingehend hat Microsoft mit Storage Spaces, Storage Pools eine neue Möglichkeit geboten, wieder diesen Just a Bunch of Disks zusammenzuschließen zu Festplatten. Das funktioniert bis hin zu Thin Provisioning, das heißt, wir können Storage so weit zur Verfügung stellen, wie tatsächlich an Daten heute belegt wird und erst wenn Daten wieder darauf gespeichert werden, wird auch der tatsächliche Platz auf der Festplatte erst innerhalb so einer virtuellen Disk belegt.
Das Interessante dabei ist auch, dass man hier natürlich in die Richtung geht, relativ günstige Storage zu verwenden und trotzdem einen gewissen Grad an Hochverfügbarkeit zu erreichen. Das ist klassisch, diese Hochverfügbarkeitsmechanismen wie Spiegelung, Replikation etc. waren früher eigentlich Komponenten, die man bei der Storage-Hardware letztendlich auch hinzulizenziert hat. Solche Technologien sind jetzt direkt ins Betriebssystem in den Windows Server 2012 reingeflossen. Das heißt, die Idee ist einfach hier, wo Sinn macht natürlich, also muss man sich natürlich ganz genau anschauen, relativ günstige Storage zu verwenden, direkt attached und trotzdem Hochverfügbarkeitsmechanismen direkt aus dem Betriebssystem zu nutzen.
Also keine Angst, wer jetzt in Storage investiert hat, es wird auch in Zukunft Storage-Systeme geben, gibt es also einen schönen Spruch bei uns, am Ende jeder Cloud ist immer noch ein Storage-System, das wird sicherlich auch in Zukunft geben und Windows Server wird jetzt nicht komplett Storage-Systeme ablösen. Dort, wo es interessant ist, ist es aber vielleicht nicht mehr notwendig, ein Storage-System zu implementieren. Beispiel aus der Praxis von einem Kunden von uns, der hat viele Standorte über Österreich verteilt und möchte Hochverfügbarkeit am Standort anbieten, Hochverfügbarkeit seiner virtuellen Maschinen, die dort laufen, einen File-Server, einen Print-Server. Thema heute, Hochverfügbarkeit bedeutet ein Storage-System und ein Cluster. Damit habe ich wieder einen Single Point of Failure, das Storage-System. Für die Außenstandorte jetzt zwei Storage-Systeme zu kaufen, wird schon sehr spannend. Mit Hyper-V-Replika, und das bringt mich zum nächsten Punkt, habe ich die Möglichkeit, die virtuellen Maschinen zwischen zwei physischen Systemen, die aber kein Shared Storage haben, zu replizieren. Und das geht so weit, dass ich die virtuellen Maschinen auch über Warnstrecken replizieren kann. Das heißt, wenn der Datacenter oder Ihr Ausfallrechenzentrum beispielsweise in einem anderen Ort ist, an einem anderen Standort ist, können Sie mit Hyper-V-Replika Ihre Maschinen, die auf dem einen Standort im Betrieb ist, im laufenden Betrieb, an den anderen Standort replizieren. Dort wird eine Offline-Kopie vorbehalten und diese kann eben beim Ausfall von einem Rechenzentrum dann in Betrieb genommen werden. Der heutige Inbetriebnahme würde so aussehen, dass Sie das manuell anstarten. Wir als BSIT, wir als System Center Partner unterstützen aber unsere Kunden und Geschäftspartner, diesen Prozess zu automatisieren, weil genau dafür gibt es eben das System Center Produkt Orchestrator. Ja, standardisierte und automatisierte Kernprozesse. Wer den neuen Windows Server Manager schon gesehen hat von Windows Server 2012, wird sehen, dass es immer mehr darum geht, zentrales Management zu bieten. Ich kann in den neuen Server Manager alle meine Server meiner Infrastruktur einbinden und auch die Windows 2008 R2 Maschinen natürlich mit einbinden. Das heißt, ich schließe die nicht aus und kann von dort aus beispielsweise eben dann PowerShell Remote Sessions starten. Ich habe auf einem Dashboard sofort einen Überblick, ob alle Dienste, die für den
definitiv für den standardmäßigen Windows-Betrieb notwendig sind, in Betrieb sind und kann sie vom gleichen Dashboard aus bei Bedarf sogar starten, also die Dienste starten. Ich könnte auf einen Schlag 30 Server rechtsklicken, rebooten. Auch das funktioniert. Ja, Windows PowerShell 3.0 ist wohl die größte Erweiterung, die der Windows-Server erfahren hat. Es gibt heute so gut wie keine Komponente mehr innerhalb eines Windows-Servers, die nicht per PowerShell ansprechbar ist. Jede einzelne, sogar DHCP, DNS, alles Mögliche, was Sie an Optionen und Funktionen in Windows-Server finden, können Sie über die PowerShell 3.0 ansprechen.
Es geht sogar so weit, dass Microsoft auch PowerShell direkt in die Kernprodukte wie Exchange, SharePoint, SQL Server integriert. Das heißt, das Thema PowerShell ist nicht nur ein klassisches Infrastrukturthema, sondern ist auch wirklich eine Kernkomponente von der Microsoft-Plattform an sich, um hier einfach Prozesse, Tätigkeiten im täglichen Betrieb nicht nur zu automatisieren, sondern auch zu vereinfachen, dass eben gewisse Sachen nur mehr über die Command-Line passieren und nicht nur über die klassische GUI.
Genau, automatisieren, das bringt uns zum nächsten Stichpunkt, nämlich der Virtual Machine Management Demo, hier ist die Folie, genau. Hier möchten wir Ihnen zeigen, wie zum Beispiel eine Provisionierung oder Anforderung einer neuen virtuellen Maschine ausschauen kann. Das haben wir als Beispiel herausgenommen. Wir haben später eine andere Demo noch vorbereitet. Sie können jede Anforderung, die Ihnen einfällt, die Fachabteilungen oder End-User an Sie stellen, sich dort vorstellen. Das heißt, alles, was Sie heute per E-Mail, per Word-Dokument in die IT bekommen, per Telefonanruf, lässt sich über Self-Service-Provisionierung darstellen. Damit Sie ein bisschen einen Überblick haben, welche Produkte und welche Umgebung wir hier im Einsatz haben, haben wir diese Folie mit eingebaut, damit sie auch zum Nachlesen dann im Foliensatz mit dabei ist. Wir haben ganz oben den App-Controller. App-Controller ist unser Management-Tool, der beide Welten verbindet. Beide Welten, die Private Cloud und die Public Cloud. Wir haben Windows Azure, die VM-Role aktiviert, das heißt, ich betreibe virtuelle Maschinen unter Windows Azure und App Controller ist mein Werkzeug, um beide Welten zu managen. Das heißt, von App Controller aus kann ich die Maschinen neu starten, mich per Remote Desktop verbinden und so weiter. Das heißt, ich habe ein Management-Tool, aber bewege mich in beide Welten. Service Manager. Service Manager ist ja mein Lieblingsprodukt natürlich, neben Orchestrator. Dort werden wir das Self-Service-Portal verwenden zur Eingabe und Erfassung der Informationen. Wenn Sie heute ein anderes Tool haben, beispielsweise SharePoint-Formulare, gerne, nur her damit, mit Orchestrator können wir auch diese Formulare anzapfen und die Dateneingaben verwenden. Das heißt, es müssen nicht unbedingt das Self-Service-Portal von Service Manager verwendet werden. Sie können hier jegliche Art von Informationen und wenn es nur ein InfoPath-Formular ist, das Sie heute schon einsetzen, mit Orchestrator können wir dann später die Informationen auslesen und beispielsweise eine VM provisionieren, Berechtigungen vergeben oder, da möchte ich noch nicht vorgreifen, das, was wir in der nächsten Demo dann noch zeigen werden. Ja, Orchestrator ist eben die IT-Prozessautomatisierung, ein richtig geniales Werkzeug, mit dem Sie, ich habe da den Begriff Freidenken geschaffen, alles machen können, was Ihnen lieb ist. Und alles machen können, wäre beispielsweise eine Idee und Anforderung eines unserer Kunden. Er hat im Outlook einen Termineintrag eingetragen für ein Besprechungszimmer und hätte gern, dass sich 30 Minuten vorher die Klimaanlage einschaltet. Wir haben kurz nachgedacht, ja gerne, wenn die Klimaanlage SNMP unterstützt oder über eine IP-schaltbare Steckdose irgendwie ansprechbar ist, mit Orchestrator können wir. Das heißt, frei denken in alle Richtungen mit Orchestrator gibt so gut wie keine Grenzen. DPM, Data Protection Manager, natürlich müssen wir uns um die Sicherung kümmern. In der folgenden Demo provisionieren wir eine neue virtuelle Maschine. Wenn die in Produktion geht, soll sie natürlich auch in den normalen Managementzyklus aufgenommen werden. Normaler Managementzyklus bedeutet, die Maschine muss gesichert werden, die Maschine muss überwacht werden. Und auch das lässt sich vollständig automatisieren. Die Aufnahme eben in DPM, die Datensicherung darauf, die Datensicherung dahinter bis nach Windows Azure, auch das ist möglich mit DPM, das heißt, Sie sichern On-Premise, Disk-to-Disk und lagern dann Ihr tatsächliches Backup online aus. Ja, und Operations Manager übernimmt natürlich das Monitoring. Hier ist es ganz einfach, verschiedene Optionen bieten sich an, den Operations Manager Agent zu deployen. Entweder ist er im VM-Image bereits beinhaltet oder Sie setzen Configuration Manager ein, der automatisch erkennt, dass eine neue virtuelle Maschine im Active Directory vorhanden ist und installiert automatisch den Config Manager Agent und deployt dann die notwendige Software, wie beispielsweise eben Virenschutz mit der System Center Endpoint Protection oder auch eben und den, den Operations Manager Agent. Ja, Operations Manager, Configuration Manager sind halt Produkte, die wir nicht direkt herzeigen, die nicht direkt in der Demo sind. Wenn Sie dazu Fragen haben, aber gerne einfach zum BZT-Stand kommen, werden die Produkte alle natürlich in Demo-Umgebungen aufbereitet. Ja, und der Virtual Machine Manager, der bietet uns dann die Möglichkeit, eben meine On-Premise-Cloud zu managen. Dort drinnen habe ich meine VM-Templates, dort drinnen konfiguriere ich meine Maschinen und das ist eigentlich die Oberfläche, die Sie dann für den täglichen Betrieb verwenden.
Ja, und das, was Sie letztendlich hier auch sehen an Produkten, ist genau das, was sich hinter System Center 2012 versteckt. Das heißt, früher war es so klassisch, ich habe einen Operations Manager gehabt fürs Monitoring, war System Center Operations Manager. Mit System Center 2012 hat Microsoft komplett eigentlich das System Management revolutioniert, würde ich fast sagen, weil es sind jetzt nicht mehr Einzelprodukte, sondern die Produkte sprechen alle untereinander. Das heißt, sie kennen sich untereinander. Ein Operations Manager spricht mit einem Orchestrator, Orchestrator spricht mit Service Manager. Das ist nicht mehr so, dass man hier Einzelprodukte hat für einen Rechenzentrumsbetrieb, sondern wir haben im Prinzip jetzt einen großen Produktstack und je nachdem, welche Anforderungen man hat, nimmt man halt die entsprechenden Produkte mit dem Riesenvorteil, dass die Sachen halt schon out of the box integriert sind. Und das sind auch genau die zwei technischen Bausteine, die wir für das moderne Rechenzentrum brauchen. Windows Server 2012 auf der einen Seite und System Center für das ganze Management rundherum auf der anderen Seite.
Das Tolle ist, das freut mich besonders eben, als BZT, einer der stärksten System Center Partner in Österreich, sind das Lösungen, die wir bei unseren Kunden bereits implementieren und umsetzen. Also nichts, was wir uns jetzt für die Demo ausgedacht haben, was zeigen wir denn bloß, wir haben keine Ideen. Unsere Kunden haben genügend Ideen und wir versuchen die gemeinsam eben dann mit dem Kunden umzusetzen. Aber gut, starten wir mit der Demo. Sie sehen hier jetzt das Self-Service-Portal von Service Manager. Das ist in diesem Fall eben eine Silverlight-Applikation integriert in SharePoint. Das heißt, wenn Sie heute SharePoint schon haben, können Sie eben das Portal direkt dort mit integrieren. Aber Sie können so ein Formular, wie gesagt, genauso nur in SharePoint darstellen, in InfoPath, in Excel. Wir nehmen alle Daten, die Sie irgendwo nur sammeln. Das Format ist uns grundsätzlich egal. Orchestrator schafft uns dann die Möglichkeit, eben die Daten richtig auszuwerten und zu interpretieren. Ich habe hier jetzt verschiedene Bereiche aufgebaut. Ich habe einmal das Virtual Machine Management. Heute habe ich hier nur eine Anforderung einer neuen virtuellen Maschine. Dort könnt ihr natürlich genauso das Ändern, das Löschen einer virtuellen Maschine als Anforderung definiert werden. Und ich wechsle einmal jetzt eben zum Eingabeformular, das ich benötige. Und die Fragen, die Sie hier sehen, definieren Sie natürlich. Wir für unsere Demo haben die ganz einfach aufgebaut. Ich muss einen Namen vergeben, ich muss noch einen Template-Namen auswählen, was möchte ich denn überhaupt für ein Betriebssystem. Wir haben hier verschiedene Windows-Server, 2012-Editionen zur Verfügung und ich gebe noch an, wie viel Arbeitsspeicher das notwendig ist. Ich werde jetzt hier meine Maschine Private Cloud nennen, damit es hier keine Verwechslung gibt, dass die auf Windows Azure oder sonst irgendwo betrieben wird. Ich möchte einen Windows Server 2012 Data Center und für den ersten Schritt 4 GB Arbeitsspeicher genügen mir. Die Eingaben kann ich nochmal bestätigen jetzt eben oder durchlesen. Nach dem Klick auf Submit wird jetzt ein sogenannter Service Request in Service Manager erstellt. Der beinhaltet jetzt die notwendigen Informationen und was jetzt passiert ist, und das ist der große Vorteil auch von Service Manager, die Anforderung ist ab diesem Zeitpunkt jetzt dokumentiert. Dokumentation ist ein immer wichtigerer Punkt. Audits, ISO, was es da alles noch herum gibt, ja, wird immer wichtiger für die Unternehmen. Ihre Anforderung ist jetzt dokumentiert. Innerhalb von Service Manager, wenn wir uns das ganz kurz ansehen, müsste es jetzt einen neuen offenen Service Request geben. Die Anforderung der VM, genau der SR460. Wir sehen auch hier im Portal der SR460. Und dieser beinhaltet jetzt eben die Anforderung meiner virtuellen Maschine. Damit aber nicht jeder Benutzer einfach eine VM anfordern kann, gibt es jetzt einen Freigabeprozess dahinter. Einen Freigabeprozess, wo eine Person steuern kann, ja, ich nehme das an oder nein, ich lehne ab. Und genau diesen Freigabeprozess werden wir jetzt uns ganz kurz anschauen. Ich habe in meinen Aktivitäten, die Freigabe muss ich heute durchführen, das lässt sich aber natürlich in alle Bandbreiten definieren. Beispielsweise ein Mitarbeiter fordert die Maschine an und sein Vorgesetzter laut Active Directory muss die Freigabe machen. Auch das ist natürlich realisierbar. Ich habe hier jetzt eine neue Anforderung, ja, die aus dem Service Request 460 kommt. Ich bin Peter Forster und gebe das Ganze frei, damit die Provisionierung erfolgt, damit die Provisionierung der virtuellen Maschine dann tatsächlich stattfinden kann. Das heißt, ich habe jetzt dokumentiert, dass Peter Forster um diese Uhrzeit freigegeben hat, das Applyen oder das Approven der virtuellen Maschine. Wenn ich jetzt noch mal kurz in den Service Manager schaue, kann ich mir jetzt ansehen, welche Workflow-Schritte jetzt denn notwendig sind. Workflow-Schritte definieren natürlich Sie. Wie sieht Ihr Prozess aus für die Anforderung von beispielsweise eben einer virtuellen Maschine? Wir haben heute nur zwei Anforderungsschritte. Schritt 1 ist die Freigabe, das habe ich ja durchgeführt, darum habe ich hier auch das grüne Häkchen. Schritt 2 ist jetzt eine sogenannte Runbook-Automation und jetzt wird in kurzer Zeit Orchestrator loslegen und unsere virtuelle Maschine anlegen. Ich wechsle kurz zu Orchestrator. Das ist der Workflow. Mehr Steps sind nicht notwendig. Orchestrator ist eine Drag-and-Drop-Workflow-Engine. Das heißt, ich kann mir mit ein paar Mausklicks an und für sich den Prozess zusammenbauen und nach kurzer Zeit werden Sie jetzt dann hier eben das Play-System, Play-Symbol sehen. Ich weiß nicht, ob wir die Zeit jetzt dazu haben. Wir werden später aber in Virtual Machine Manager auf alle Fälle den Erstellungsprozess eben der virtuellen, ja genau, startet bereits eben und die virtuelle Maschine wird jetzt eben auf einem Host von uns angelegt. Sie können dann natürlich noch viel, viel mehr Informationen angeben bei der Anforderung, auf welche Kostenstelle soll dann vielleicht verrechnet werden. Mit Service Pack 1 von System Center Service Manager 2012 haben wir die Möglichkeit, ein Chargeback-Verrechnungssystem zu machen. Das heißt, ich vergebe Preise für Arbeitsspeicher, ich vergebe Preise für Festplatten und kann dann später über Excel eine Auswertung fahren, eben wie ist denn der aktuelle Betrieb und wie viele Kosten hat mir das verursacht. Gut, die Provisionierung im Virtual Machine Manager möchte ich noch kurz zeigen. Genau, hier ist jetzt eben die Private Cloud Maschine, die derzeit im Status eben Creating ist. Und wenn wir später dann noch zur anderen Demo wechseln, sollte die Maschine eigentlich fertig provisioniert sein und steht zum Einsatz zur Verfügung.
Danke, Peter, für die Demo, wie man virtuelle Maschinen provisioniert mit Integration von Service Management. Ein Thema ist immer wieder jetzt gefallen, Thema Hybrid Cloud, Windows Azure oder Azure, hast du ein paar Mal schon erwähnt. Was steckt eigentlich dahinter? Ich möchte mal kurz Einblick gewähren, wie die Hybrid Cloud bei Microsoft ausschaut. Der untere Bereich, der Private Cloud Bereich, das ist das, was die meisten wahrscheinlich im Saal kennen. Das ist klassisch das Rechenzentrum, das Sie betreiben, mit Windows Server Technologien, im Idealfall dem Management System Center und den entsprechenden Workloads darauf. Exchange, SharePoint, SQL Server, andere Datenbanken. Der obere Bereich, der Public Cloud Bereich, das ist jetzt, wo Microsoft sehr stark in dem Bereich standardisierte Services agiert. Das heißt, Mailbox aus der Cloud mit Office 365, SharePoint aus der Cloud, Lync, sprich Kommunikation aus der Cloud. Das sind so die Standarddienste, die Microsoft im Bereich Public Cloud anbietet. Und ein Thema ist schon gefallen, nämlich Windows Azure. Das interessiert uns jetzt als Infrastrukturspezialisten natürlich. Und da dahinter steckt zum Beispiel Infrastructure as a Service. Das heißt, hier kann ich virtuelle Maschinen bei Microsoft hosten. Das kann jetzt sein, eben ein klassischer Windows Server 2012, der halt von meinem Rechenzentrum raufgeschoben wird. Das können aber genauso Unix, Linux-Systeme sein, die hier bei Microsoft im Rechenzentrum betrieben werden. Das heißt, auf der einen Seite das Thema virtuelle Maschinen bei Microsoft in Windows Azure und der andere starke Bereich ist das Thema Storage dahinter. Das heißt, auch hier die Möglichkeit, günstigen Plattenplatz direkt bei Microsoft im Rechenzentrum zu hosten und das geht redundant ausfallsicher. Da stecken zum Beispiel interessante Technologien dahinter. Also Microsoft hat vor einem Monat circa die Firma StorSimple gekauft. Das ist zum Beispiel nichts anderes, also Hardware-Appliance, die im Prinzip auf schnellen SSD-Platten einmal Files lokal hält. Files, die schon etwas älter und nicht so oft gebraucht werden, werden dann auf langsameren Platten ausgelagert und die Files, die eigentlich so gut wie nie im Zugriff sind, werden dann direkt in die Microsoft Windows Azure Cloud Storage hochgeladen. Das heißt, ich erreiche einfach die Auslagerung von Daten, die ich vielleicht nicht so oft brauche. Und das Interessante bei der Technologie ist, dass sowas auch verschlüsselt passiert. Das heißt, der Schlüssel, mit dem zum Beispiel die Daten verschlüsselt hochgeladen werden, der bleibt bei Ihnen im Rechenzentrum, bei Ihnen bei der Hardware. Das heißt, selbst wenn oben Daten zum Beispiel einmal eingelesen werden könnten, wird das nichts bringen, weil die Daten sowieso verschlüsselt sind. Das heißt, auch hier sind neue Szenarien mit an Bord, die uns hier halt das Thema Hybrid Cloud oder Public Cloud vor allem im Rechenzentrum hier massiv unterstützen, in dem Fall Storage. Interessant war zum Beispiel, ich habe mit einem Kunden ein Gespräch gehabt vor ein paar Wochen, der hat gesagt, Herr Zimmermann, wir lagern jetzt unsere Public-Webseiten zu Windows Azure, zu Microsoft aus Sicherheitsgründen. Wenn man mal so unglaubwürdig angeschaut, aus Sicherheitsgründen. Ich kenne es eher umgekehrt, weil meistens sagt man, ja, Public Cloud ist so unsicher. Was steckt da dahinter? Hat er gesagt, na schauen Sie, es ist ganz einfach. Also wir möchten eigentlich nicht, dass der Public Webverkehr, der bei uns einfach nur auf öffentliche Seiten geht, bei uns im Rechenzentrum passiert in der eigenen DMZ, sondern darum soll sich Microsoft kümmern. Sprich, wenn unsere Public Cloud Webseiten angegriffen werden, ist es eigentlich ein Problem von der Microsoft, weil die muss sicherstellen, dass die Security gewährleistet ist, dass die entsprechende Firewall- und Security-Infrastruktur hier entsprechend konfiguriert ist. Und man hat gedacht, wow, das ist ein interessanter Ansatz, sollte man sicher weiterverfolgen. Und ich glaube, genau solche Szenarien werden mehr und mehr jetzt kommen. Einfach neue Ideen, wie man jetzt dieses Hybrid-Cloud-Modell, sprich Private und Public Cloud, gemeinsam sinnvoll auch nutzen kann. Nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, wie wir so schön immer anpreisen, sondern auch aus Security-Gründen. Ein Thema ist natürlich auch das Thema Community oder Hosting Clouds. Die können natürlich dazu, das heißt nicht nur Microsoft als eigenes Rechenzentrum, sondern auch vielleicht ein Partner, der im eigenen Land agiert, wo auch hier Microsoft-Systeme verschoben werden können. Das Interessante ist jetzt nicht, dass Microsoft beide Welten hier anbietet, weil das können sogar andere Hersteller unter Umständen auch. Das Interessante liegt eigentlich dazwischen, wie wir schon kurz angesprochen haben. Das Thema Identität, ich kann das Thema nicht oft genug stressen, ist aber ein Kernthema dahinter, weil nur durch die Akzeptanz von den Benutzern lebt eigentlich so eine Hybridwelt. Das heißt, ich als Endbenutzer möchte mich eigentlich nicht darum kümmern, ob jetzt meine Applikation bei Microsoft läuft, beim Hoster läuft oder im eigenen Rechenzentrum. Das sollte für mich transparent passieren. Deswegen ist bei uns das Thema Identity Management ganz ein wesentliches Thema und Virtualisierung als Basislayer drunter. Weil nur dadurch können wir die virtuellen Maschinen von einem Rechenzentrum ins andere verschieben. Ja, und das Thema Verwaltung, System Management dahinter, ist für uns natürlich hochgradig wichtig, weil wir wollen ja nicht nur unsere eigene Plattform monitoren oder verwalten können, sondern wir wollen natürlich auch wissen, wie geht es eigentlich meinen virtuellen Maschinen, meinen Applikationen bei einer Microsoft zum Beispiel. Das heißt, auch hier das Monitoring von Windows Azure zum Beispiel sollte direkt in meinen eigenen Werkzeugen passieren und ich möchte eigentlich nur eine Konsole haben, um zu wissen, wie geht es eigentlich meinen Services, die ich als Unternehmen anbiete, egal wo sie letztendlich auch laufen. Und um das ein bisschen auch zu demonstrieren, haben wir jetzt die nächste Demo vorbereitet. Da geht es um das Thema Hybrid Cloud Management, wie wir hier dann letztendlich beide Welten auch kombinieren können.
Genau, beide Welten kombiniert werden eben in System Center, falsches Produkt, System Center App Controller. In App Controller kann ich meine Clouds, wie ich sie mir auch in Virtual Machine Manager definieren kann, wo ich Ressourcen zuweise, wo ich beispielsweise sage, dass eine Development-Abteilung gewisse Ressourcen einfach zur Verfügung hat, aber nicht mehr und auch nicht mehr anfordern kann. Und ich kann in App Controller eben dann beide Welten administrieren und mir ansehen. Ich schaue jetzt hier mal auf die Virtual Machines. Ja. Bei den Virtual Machines habe ich hier im Prinzip eben jetzt eine, eigentlich sollten es viel mehr sein, der lädt noch, eine VM und, ja genau, hier sind sie, 61, das sieht schon viel besser aus. Und im Cloud Name sehe ich, dass wir beispielsweise eine Azure Subscription haben. Das bedeutet, diese Maschine läuft nicht bei uns in der Private Cloud, sondern in der Public Cloud bei Microsoft. Die Provisionierung kann ebenfalls über ein Self-Service-Portal erfolgen. Sie entscheiden dann einfach, wo wird diese VM erstellt, in Windows Azure oder in Ihrer On-Premise oder Private Cloud. Und App Controller ist eben der Weg, dann die Maschinen beispielsweise eben herunterzufahren oder eben generell zu administrieren. Genauso ist es von App Controller aus möglich, eine RDP-Verbindung zu dieser Windows-Maschine aufzubauen, so wenn sie lokal im Betrieb gewesen wäre. Das heißt, auch hier hat Microsoft mit den entsprechenden System Center Management Werkzeugen dafür gesorgt, dass sie eine Oberfläche haben und die Administration eben aus einem Tool heraus entsprechend erfolgen kann. Ich schaue jetzt ganz kurz, wie es der Maschine geht. Okay, wir sind bei 95%. Das heißt, das Deployment ist von der Anforderung dann bald fertig. Keine Angst, es ist eine Live-Demo und ich werde Ihnen später dann auch noch zeigen, dass die Maschine in Betrieb ist.
Gut, und wenn wir jetzt ein bisschen das Thema Hybrid Cloud noch auf eine noch höhere Ebene bringen, das ist nicht, da ist noch nicht Schluss, es gibt eigentlich noch ein Ding darüber, das bei Microsoft so schön heißt IT as a Service. Das heißt, hier gehen wir nicht nur Richtung Private Cloud, Public Cloud, sondern wir gehen generell in den Weg, IT als Service zu betrachten Und wie das jetzt technisch dahinter ausschaut, welche Technologien dahinter sich verbergen, wird der Peter mal kurz noch erläutern.
Ja, bei IT as a Service, Sie haben einen Teil jetzt schon gesehen und die ganz spannende Demo als IT as a Service folgt natürlich jetzt dann gleich. IT as a Service, worum geht's? Ich definiere Services. Services, die kennen Sie heute bereits. Ja? Denken Sie nur an alle Anforderungen, die Ihre End-User heute an Sie stellen. All das können Sie gleichzeitig als Service sehen und als Anforderung in ein Self-Service beispielsweise umsetzen. Helfen tut Ihnen dabei natürlich eben System Center. System Center mit dem Service Manager, dem Portal und Orchestrator als Produkt mit der entsprechenden Automatisierung dahinter. Die Konfiguration und Provisionierung funktioniert eben über die Anforderung und dort wird entschieden, wo möchte ich es denn hin provisionieren. In meine Public Cloud, in die Private Cloud, soll es eben virtuell sein oder soll es physisch sein. Gut, Orchestrator kann jetzt sehr gut mit Software umgehen, was er noch nicht schafft, meines Wissens nach, ist Hardware zusammenzubauen. Das heißt, einen Techniker, der jetzt den Server in das Rack schraubt, der ist weiterhin notwendig. Ist aber eine gute Idee, mal nachzudenken, ob er vielleicht mit irgendwelchen Robotikprodukten, die es da so im Markt gibt, ja, vielleicht was schaffen könnte. Dann haben Sie etwas provisioniert, eingerichtet, konfiguriert. Der manuelle Workflow hat meistens hier jetzt aufgehört. Denn die Arbeit, eine neue Maschine einzurichten, ist passiert. Ins Management aufzunehmen, oftmals nicht mehr. Genau dieser Ansatz soll eben mit System Center und dem Einsatz eben der Produkte wie Operations Manager und Configuration Manager nicht mehr passieren. Das heißt, Überwachung und Betrieb wird automatisch über die Aufnahme in diese Produkte sichergestellt und es entgeht Ihnen kein Systemausfall und keine Hardware-Information von neuen virtuellen Maschinen beispielsweise. Ja, Sie sehen hier eben zum Nachlesen dann für später wieder, welche Produkte sind denn hier im Einsatz, welche werden wo verwendet und das Ganze werden wir uns jetzt eben in der IT-as-a-Service-Demo in der Praxis ansehen. Gleich der Hinweis vorweg, diese Demo, denke ich, wird Sie alle betreffen. Wer von Ihnen hat in der IT als Anforderung mit einem Benutzereintritt zu tun? Genau. Wer von Ihnen erhält die Anforderung an dem Tag, wo der Mitarbeiter im Haus ist? Auch einige Hände. Ja, sehr schön, genau. Und dann ist es ja so, wir als IT müssen dann an dem Tag meistens noch dran arbeiten, ja? Wer weiß es hoffentlich als erstes, dass ein Mitarbeiter in das Unternehmen kommt? Oftmal die Personalabteilung, ja, hoffentlich, weil irgendwann möchte der Mitarbeiter wahrscheinlich Geld dafür haben, dass er seine Arbeit leistet. Oder es ist sogar die Fachabteilung. Ja. Das definiert jetzt einfach Ihre Organisation. Wo kann die Anforderung oder wo soll die Anforderung gestellt werden? Dass die Anforderung natürlich gestellt werden muss, davor schützt uns jetzt kein Produkt. Das heißt, da muss die Organisation soweit sein, irgendwann muss mal jemand sagen, so, jetzt kommt ein neuer ins Unternehmen. Funktionieren kann das aber ganz einfach, ja, wieder im Self-Service-Portal von Service Manager. Ich habe einen Benutzereintritt in diesem Fall, den ich durchmachen möchte und ich fülle wieder ein Formular aus. Auch hier wieder die Fragen und danke. Da hat jemand aufgepasst. Ja? Also ich bin nur wieder bis ins Formular gegangen, ähnlich wie wir es schon bei der VM-Provisionierung gehabt haben. Die Fragen, die Sie hier stellen, können Sie natürlich frei definieren. Es gibt die unterschiedlichste Möglichkeit von einem Benutzereintritt. Einfach nur Eingabe und dann anlegen, Daten von einem Stammbenutzer holen, aber keine Sicherheitsgruppen kopieren. All das kann natürlich im Workflow dann entsprechend berücksichtigt werden. Ein neuer Mitarbeiter, den wir jetzt aufnehmen werden, ist der Herr Zimmermann. Ja, ich habe mich dafür entschieden, aufgrund der Regionalität, dass du zur BSIT Niederösterreich wechselst.
Sehr schön, danke.
Und er meint zwar nicht, dass er in den Job Einkauf passt, ja, ich kann ihn mir aber so gut da drinnen vorstellen, darum wird er jetzt in der Abteilung Einkauf verdonnert. Wenn ich möchte, kann ich jetzt natürlich auch noch eine Mailbox dazu anlegen. Auch hier wieder, wie wird die Mailadresse generiert? Darum brauche ich mich hier nicht kümmern. Das macht sowieso Exchange für mich. Auch könnte ich sie vorab mitgeben, wenn ich eine spezielle haben möchte. All diese Anforderungen, wie gesagt, können natürlich im Benutzereintritt hinterlegt werden. Auch hier wird wieder einen neuen Service-Request erstellt. Großer Vorteil ist, die Anforderung ist bereits wieder dokumentiert. Das heißt, ich weiß genau, wann hat die Fachabteilung oder Personalabteilung den Benutzer angefordert, mit welchen Informationen wurde er angefordert. Dahinter startet jetzt wieder ein Orchestrator-Runbook, der mir diesen Benutzer automatisch im Active Directory anlegen wird. Und wenn alles gut geht, wird dieser Workflow jetzt automatisch starten. Hier ist jetzt heute kein Review-Activity oder keine Prüfaktivität hinterlegt. Und in wenigen Augenblicken ist dann eben der Benutzer in Active Directory angelegt und steht zur Verwendung bereit. Und diese Anforderung kann natürlich gut und gerne aus einer Fachabteilung kommen. Sie haben gesehen, wir haben hier nicht sehr komplexe Anforderungen, die wir prüfen haben müssen. Sie können aber auch den Anteil des Vornamens, Nachnamens, Abteilung und so weiter der Fachabteilung überlassen und bevor der Benutzer angelegt wird, noch selbstständig Informationen hinzufügen, damit der Benutzer mit den richtigen Daten dann letztendlich im Active Directory angelegt wird. Ja, der Workflow läuft los und sollte auch in kurzer Zeit eben dann durchgelaufen sein. Was wir noch machen ist, nachdem es ein neuer Mitarbeiter ist, wir fügen ihn gleich zu einer Gruppe hinzu, dass er eben in den All-E-Mail-Mitarbeiter, E-Mail-Verteiler beispielsweise eben drinnen ist. Und wenn ich jetzt kurz in das Administrative Center gehe, zum Herrn Zimmermann, schauen wir mal, ob ich den finde. Genau, der Herr Zimmermann ist jetzt eben angelegt worden und der Herr Zimmermann hat auch hoffentlich als Organisation eingetragen bekommen, die BZT GmbH, genau, da haben wir die Informationen, Organisation, er ist im Einkauf, er ist in der BZT Niederösterreich GmbH und er hat eben in dem Fall die Erlaubnis zu einer Remote-Desktop-Benutzergruppe bekommen. Das heißt, so einfach kann es sein, die Benutzeranforderung für Sie abzudecken. Auch weitere Systeme, die Sie kennen, die Sie vielleicht geskriptet ansteuern können, lässt sich der Eintritt wieder automatisieren. Das heißt, alles, was Sie sozusagen liefern müssen, ist, wie kann man in einem Fremdprodukt geskriptet oder automatisiert Benutzer anlegen und das lässt sich alles in diesen Workflow mit integrieren. Auch mit integrieren natürlich mit der Freigabe und auch schon angesprochen, ganz wichtig, diese Anforderungen, die gestellt wurden, sind in Service Manager dokumentiert. Das heißt, keine Anforderung geht irgendwo unten durch und Sie können jede Anforderung später über Reports oder eben bei einem Audit entsprechend vorlegen und nachvollziehen.
Ja, so schnell geht es, man wechselt vom Microsoft-Mitarbeiter zum BZT-Mitarbeiter mit wenigen Mausklicks. Man sieht hier schon, dass das Thema also weit weg geht eigentlich vom klassischen, wir provisionieren virtuelle Maschinen, sondern es gibt da natürlich weitere Szenarien, wie zum Beispiel, ich möchte Firmentelefone als Self-Service zur Verfügung stellen, damit ich auch Firmentelefone beantragen kann, möchte vielleicht im Hintergrund Bestellungen im Warenwirtschaftssystem auslösen. Das heißt, hier gibt es einfach neue Ideen, die hier einfach mit so einer offenen Plattform wie System Center realisiert werden können. Um vielleicht einmal zum Abschluss noch zu zeigen, was einer unserer TAP-Kunden, sprich das ist ein Kunde, der aktiv mit uns auch diese System Center Plattform weiterentwickelt hat, gemacht hat, möchte ich kurz einmal in 2 Minuten auch einen unserer Kunden, Lufthansa Systems, zu Wort kommen lassen, was die mit System Center 2012 gemacht haben und wie sie das Rechenzentrum der Zukunft schon heute realisiert haben.
Als einer der führenden IT-Service-Provider für die weltweite Luftfahrtindustrie verwaltet Lufthansa Systems eine komplexe IT-Infrastruktur. Wir bewegen uns zurzeit in die Richtung des Private-Cloud-Modells, das es uns ermöglicht, diese Komplexität effektiver zu steuern. So können wir den bestmöglichen Service liefern. Von unseren Management-Tools erwarten wir, dass sie sich wie ein Schirm über Geschäftsbereiche und Plattformen hinweg über die gesamte Infrastruktur spannen. Die Microsoft Private Cloud funktioniert genauso. Sie ist plattformübergreifend und bringt einzelne Bereiche zusammen. Das ermöglicht uns die Automatisierung und Kontrolle vieler Schlüsselprozesse und steigert unsere Reaktionsfähigkeit auf die Bedürfnisse unserer Kunden. Lufthansa Systems hat bereits Windows Server mit Hyper-V im Einsatz und betreibt aktuell 1500 virtuelle Maschinen. Wir nutzen heute schon System Center, um einen tiefen Einblick in unsere Infrastruktur zu erhalten. Mit der Entscheidung für System Center 2012 hoffen wir, unsere Fertigkeiten auszuweiten und noch tiefere Einblicke in unsere Applikationen zu erlangen. Denn genau das ist es, was letztendlich zählt, unsere Applikation. Dazu kommt, dass wir durch das Zusammenspiel all der einzelnen Elemente von System Center 2012 alle Vorteile und einen kompletten Plattformüberblick bei gleichzeitig bester Wirtschaftlichkeit erhalten. Unser Ziel ist außerdem, Public Cloud Infrastrukturen in unsere hochverwaltete Private Cloud einzubinden. Wir halten Windows Azure für einen zentralen Baustein unserer Strategie. System Center ermöglicht es uns, unsere Applikationen über die Umgebungen hinweg zu verwalten. Für uns bei Lufthansa Systems ist klar, dass das Cloud-Modell der Schlüssel zu einem erfolgreichen IT-Betrieb ist. Denn damit haben wir die Möglichkeit, unsere Infrastruktur nahtlos erweitern zu können.
Ja, ich glaube, man hat mal einen Einblick bekommen, wie Lufthansa Systems hier mit System Center Management Technologien mittlerweile auch diesen Hybrid-Ansatz schon umsetzt. Das heißt, nicht nur eigene virtuelle Maschinen im eigenen Rechenzentrum betreibt, sondern auch Public Cloud-Dienste wie Windows Azure hier nutzt. Das bringt mir auch schon zum Ende unseres Vortrages, nämlich einmal nochmal Revue passieren zu lassen, was macht jetzt eigentlich das Rechenzentrum der Zukunft aus, wie es zum Beispiel Lufthansa Systems jetzt schon umsetzt. Also man sieht hier sehr stark den hybriden Ansatz, das heißt, es wird sich einfach dieses hybride Modell in Zukunft einmal wesentlich stärker werden. Das heißt, man überlegt sich dann, was möchte ich wirklich noch in meinem eigenen Rechenzentrum betreiben und was macht vielleicht auch aus kostentechnischer Sicht, security-technischer Sicht auch vielleicht Sinn, in der Public Cloud auszulagern. Das Rechenzentrum der Zukunft ist außerdem standardisiert, das haben wir gesehen, so mit dem man, ich möchte Services anbieten in einem Servicekatalog, sprich auch das Thema Serviceorientierung, Service Management ist ein großes Thema beim Rechenzentrum der Zukunft, sich einfach einmal bewusst zu machen, ich möchte hier eigentlich Services anbieten und das möglichst automatisiert. Das heißt, dort, wo es Sinn macht, auch eine hochgradige Automatisierung zu verwenden, wie zum Beispiel beim Provisionieren einer virtuellen Maschine, das sind einfach Tätigkeiten, die kann ich vollautomatisieren. Gewisse Tätigkeiten werde ich nach wie vor noch mit manuellen Schritten haben, das ist so, aber sowas möchte man dann zumindest zum Beispiel mit einem Werkzeug wie System Center Service Manager auch dokumentiert haben und nachvollziehbar haben. Und der letzte Punkt, das dürfen wir auch nicht vergessen, wir wollen eigentlich das Rechenzentrum der Zukunft auch mitarbeiterorientiert auslegen. Das heißt, wir dürfen auch nicht den Mitarbeiter, den Kunden, den Menschen dahinter vergessen, dass der vielleicht auch gewisse Bedürfnisse hat. Wir haben ein Beispiel schon gehabt, das Thema mit den Entwicklern, das ist meistens ein sehr emotionales Thema im Rechenzentrum, die möchte einfach sofort Ressourcen haben. Sowas sollte im Idealfall besser Service zum Beispiel machen und sich selbst provisionieren können. Das heißt, das sind einfach die Punkte, die uns eigentlich im Rechenzentrum der Zukunft beschäftigen. Das Interessante dabei ist, dass die Technik, ich glaube, das kannst du aus der Praxis auch bestätigen, die Technik ist eigentlich nicht mehr das Thema dahinter, die ist vorhanden, die kann genutzt werden. Das Interessante ist einfach, die Transformation auch von der Organisation zu schaffen, sprich auch die Prozesse zu schaffen, um letztendlich so ein Szenario wie hybrid, mitarbeiterorientiert auch realisieren zu können. Gut, dann möchte ich zu guter Letzt noch ein paar Hinweise geben. Also Microsoft veranstaltet jedes Jahr den Microsoft Management Summit in Las Vegas. Das ist ein relativ großes Event, wo es nur um System Management, um Rechenzentrum, Client Management Technologien geht. Das dauert eine ganze Woche. Wir haben gesagt, wir wollen das heuer redelivern in Österreich, weil sagt, jeder hat nicht unbedingt die Möglichkeit, nach Las Vegas zu fahren, sei es jetzt aus budgetären Gründen, was auch immer. Das heißt, wir wollen hier in einem Tag eine Redelivery machen, einfach die Neuigkeiten, die auf dem Management Summit hier announced werden im April, auch hier in Wien dann nochmal zu präsentieren.
Ja, BZT ist an diesem Tag natürlich live mit dabei. BZT wird mit zwei Mitarbeitern am Management Summit in Las Vegas teilnehmen. Der Vorteil dieser einen Tagsveranstaltung ist, ich muss viel schneller reden, weil ich nur einen Tag Zeit habe, aber ich muss eine ganze Woche lang zuhören, dass ich den einen Tag dann eben wiedergeben kann. Ja.
Und vor allem ist ein interessantes Thema, weil wir werden das im Cineplex diesmal machen, weil wir hatten so eine ähnliche Veranstaltung voriges Jahr, die ist aus allen Nähten geplatzt, weil wir haben damals nur mit 100 Personen gerechnet, waren weit mehr. Diesmal haben wir Platz für über 300 Personen, das heißt, wir werden auch dort eine schöne Location haben und es gibt am Abend auch einen Film zu bestaunen. Welcher Film das ist, das werden wir jetzt auch nicht verraten. Das heißt, wenn Sie Zeit haben, 17. April, halten Sie sich den Tag frei, die Einladungen gehen eigentlich jetzt unmittelbar nach dem Microsoft Day raus. Ich möchte auch noch hinweisen auf die aufbauenden Infrastrukturvorträge. Also wir sind hier eine Reihe am Microsoft Day, die den Infrastrukturblock bearbeitet. Wir waren sozusagen der Startpunkt, das Rechenzentrum der Zukunft. Weiter geht es dann um 14.30 Uhr mit dem hybriden Rechenzentrum im Praxiseinsatz. Also mein Kollege, der Udo Urbancic, wird hier anhand eines Praxisbeispiels einmal zeigen, wie ein Kunde sowas schon realisiert hat, nämlich genau On-Premise mit Hybrid Cloud, direkt mit viel Demos. Das heißt, es wird sehr viel in Demonstration gehen. Der zweite Teil, der Betrieb eines modernen Rechenzentrums, da geht es dann eher Richtung Prozessthemen. Das heißt, wie betreibe ich das Rechenzentrum aus Prozesssicht heraus? Und da wird es interessante Einblicke geben, wie das zum Beispiel die Captures Host in Österreich macht, weil die hat ja diesen Earth Data Safe, das Hochsicherheitsrechenzentrum im Bergwerk, also in den Stollen in Kapfenberg. Auch die werden einen Einblick geben hier aus Kundensicht, wie betreiben sie eigentlich ihr Rechenzentrum mit Microsoft-Technologie dahinter. Ja, last but not least bin ich auch noch aufgefordert worden, die Trainingsangebote kurz zu erwähnen. Wir haben hier die ETC und die Global Knowledge, die auch hier Trainings zur Verfügung stellt, um so ein Rechenzentrum der Zukunft auch letztendlich auch Realität werden zu lassen. Gut, dann möchten wir uns an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit bedanken.
Ganz wichtig noch, ja, wenn Sie den Besetti-Stand suchen, dann haben wir für Sie so positioniert, dass Sie rausgehen und rechts gehen müssen und Sie finden uns. Und noch viel wichtiger ist es, wir haben für Sie ein Gewinnspiel vorbereitet. Wenn Sie nämlich mal nach New York kommen möchten, Manhattan genießen möchten, dann spielen Sie mit bei uns 5 Tage für 2 Personen. Ich denke, das sollte ein kleiner Anreiz sein, dass Sie zu uns am Stand vorbeischauen.
Ja, und zu guter Letzt, meine allerletzte Anforderung noch an Sie, geben Sie uns Feedback. Es gibt den QR-Code, den Sie bitte einscannen und auch diese Veranstaltung bewerten. Dankeschön für die Einblendung, damit wir auch Feedback bekommen, was hat Ihnen gefallen, was wollen wir wieder machen, was sollen wir besser bleiben lassen. Und dann sage ich herzlichen Dank. Für Fragen stehen wir jetzt natürlich im Anschluss noch gerne zur Verfügung.
Dankeschön.